Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Finance Forward. Im heutigen Podcast spreche ich mit Max Linden, dem Gründer von Lemon Markets. Max hat schon mit 19 Jahren aus dem Studium heraus angefangen, an dem Trading-Startup Lemon Markets zu bauen. Es handelt sich dabei um ein Trading-Tool für Entwickler. 2 Jahre später haben nun bekannte Investoren wie Lakestar und Lightspeed 15 Millionen Euro investiert. Viel Geld für eine so frühe Phase. Schon vor Monaten hatten wir bei Finance Forward über die Berliner Firma berichtet, die lange als Geheimtipp der deutschen Startup-Szene galt. Im Podcast hat Max erzählt, wie er am Anfang hunderte Investoren anschreiben musste, warum er sein Studium abgebrochen hat und wie er Lemon Markets jetzt groß machen will. Bevor es jetzt losgeht, gibt es noch einen kurzen Hinweis in eigener Sache. Und zwar wird der N26-Gründer Valentin Steif auf unserer Finance Forward-Konferenz sprechen. Die Berliner Firma ist das wichtigste deutsche Fintech und bereitet sich zurzeit auf einen Börsengang vor. Außerdem will die Bank bald ein Krypto- und Aktienfeature einführen. Wo steuert die Bank jetzt hin? Darüber wollen wir mit Valentin am 18. Mai in Hamburg auf unserer Konferenz sprechen und würden uns sehr freuen, wenn ihr vorbeischaut. Hallo Max, herzlich willkommen bei Finance Forward.
Danke Kasper für die Einladung.
Du hast ja bis letztes Jahr noch an der Uni Münster studiert. Verfolgst du eigentlich, was deine Kommilitonen da gerade noch so treiben?
Ja, ich habe ein paar, mit denen ich noch in Kontakt bin und auch einige, die quasi gerade jetzt im Master sind, einige, die auch schon losgelegt haben, quasi im Job jetzt, 2, die ins Consulting gegangen sind, einer, der gerade noch seine Bachelorarbeit schreibt, ein paar gute Freundschaften haben sich erhalten. Lustigerweise habe ich aber in Münster oder quasi vor allem die Freundschaften, die noch sehr stark sind die quasi meinen Dropout-Kollegen in Anführungszeichen. Ich habe 2 sehr enge Freunde, Johannes und Flo, die beide auch selber Unternehmen bauen und mit denen bin ich richtig, richtig dicke, weil wir natürlich total viele Probleme haben, die wir teilen und das ist ein sehr starker Austausch. Meinen Kommilitonen selber hat sich, also das waren, glaube ich, die ich da so mitgenommen habe, aber ich habe vor allem aus dem quasi Entrepreneurship-Umfeld in Münster, da durfte ich viele Leute kennenlernen, die mir sehr weitergeholfen haben.
Aber Dropout heißt, du hast dein VWL-Studium dann nicht beendet, oder?
Genau, nach dem 4. Semester hat sich mein Fokus dann verschoben.
Ist ja heute auch nicht mehr so verpönt, ne?
Ich glaube, am Ende, also warum ich damit auch so proaktiv umgehe, ist, weil es gibt nicht den einen Weg. Und es zum Schluss, ich habe immer versucht, auf meine Lernkurve zu optimieren. Und quasi mitten in Covid, wo alle irgendwie nur vom Rechner saßen, wirkt die Lernkurve oder sind viele Elemente, die quasi zumindest im Studium vorher sehr viel Spaß gemacht haben, wie weggefallen. Und dann hat sich mein Fokus so ein bisschen verschoben und ich hatte ja immer schon nebenbei quasi ein bisschen was anderes gemacht und ich habe einfach gemerkt, dass das für, also es gibt keinen, und das ist, glaube ich, das habe ich ja vorher quasi schon erzählt in unserem Vorgespräch, so ein bisschen Teil der Geschichte. Wir waren mit dem Venture Club, einer Studenteninitiative für Entrepreneurship in Hamburg auf der Startup-Tour. 13. und 14. November 2019 und da sind wir quasi 3 Tage durch Hamburg und haben uns haben mit anderen Unternehmern gesprochen und unter anderem auch mit Tarek Müller von About You und ich weiß nicht, ob er sich da noch dran erinnert, aber auf jeden Fall habe ich 10 nervige Fragen gestellt und irgendwann am Ende hat er
gesagt, was hast du denn so gefragt?
Ach, einfach zu About You und dem Case, damals war es ja noch nicht ganz so offensichtlich und schön wie heute, wo es ja mittlerweile auch sehr, sehr transparent öffentlich zu finden ist und am Ende, das was halt hängen geblieben bei mir ist, er hat gesagt, es gibt keinen richtigen Zeitpunkt, um loszulegen. So, du kannst immer noch weiter warten, aber eigentlich jetzt oder gar nicht. Und jetzt, das habe ich mitgenommen und danach haben wir losgelegt.
Die Werbung.
Wir machen eine kurze Unterbrechung für unseren Werbepartner Kapital. Seit vielen Jahren zeigt das Wirtschaftsmagazin Kapital Entwicklungen aus der Wirtschafts- und Finanzwelt, begleitet den Wandel von Unternehmen, erkennt neue Trends und erklärt die großen Umbrüche der Weltwirtschaft. Neben Analysen und Tests gibt es unter anderem auch eine umfangreiche Auswahl an Ratgeberthemen. Sichert euch jetzt euer Plus an Wirtschaft und Finanzen. Mit dem Code OMR24 könnt ihr Kapital Plus 3 Monate lang für 99 Cent testen. Einfach auf www.kapital.de/OMR einlösen und alle umfangreichen Ratgeber zu Geldanlage, Vorsorge, Versicherung und Immobilien lesen. Außerdem erhaltet ihr Zugriff auf alle Kolumnen und Analysen der Kapitalexperten. Wir wünschen viel Spaß.
Werbung Ende.
Ja, du hast ja schon, wie du schon gerade erzählst, im Sommer 2020 dann mit Lemon Markets losgelegt. Warst damals, glaube ich, 19 Jahre alt. Wie bist du dann damals drauf gekommen, auch auf diese Idee, die ja nicht so offensichtlich ist?
Ja, ich glaube, es ist auf jeden Fall nicht quasi vom Himmel gefallen. Und im Hörsaal haben wir es auch nicht aufgeschnappt, sondern es war ein Prozess. Und der Prozess hat eben damit begonnen, dass wir uns auseinandergesetzt haben, okay, wie funktioniert das ganze Thema Investieren und Trading überhaupt? Und was sind da für Möglichkeiten, wenn man das ein bisschen technischer angehen möchte? Und das waren so die Einflüsse, ich glaube, das sind zwei große Themen, die wir uns angeguckt haben. Auf der einen Seite, warum ist das von der Kostenseite immer noch so teuer? Das war natürlich noch bevor Trade Republic so offensichtlich war wie heute, was ja eine mega Success Story ist und total den Weg geebnet hat für uns. Und da haben wir uns das Kostenthema angeschaut, weil wenn du dir einen Flatex, eine ING angeguckt hast, dann hast du da ja 5 bis 10 Euro noch gezahlt. Und auf der anderen Seite aber auch, warum das so schwierig quasi zugänglich war, wenn du es ein bisschen technisch angehen wolltest. Also eine API zu finden, die Comdirect hat eine, aber ansonsten ist dann nicht so wirklich viel zu finden und auch die Bereitschaft quasi da, das richtig offen zu legen, ist nicht so da. Ich meine, weiß nicht, ob du dir Parkett mal angeguckt hast, aber die ja so ein bisschen so ein Portfolio-Aggregations quasi Produkt bauen und weil die können nicht auf die Depots mit jedem Kunden zurückgreifen, sondern die müssen quasi die Kunden dazu bringen, mit PDFs das Depot einzulesen. Und das ist ja mega clunky. Und wenn du dir das vergleichst, wenn das vergleichst mit Open Banking, PSD2, kannst du eine Multibanking-Aggregation bauen heute, da ist jede Bank verpflichtet.
Das ist immer noch nicht so reibungslos überall, aber.
Es gibt, aber zumindest ist es da und auch quasi der Wille dazu oder die Pflicht dazu quasi kommt und das führt dazu, dass sich Unternehmen wegen, das gibt es im Brokerage noch nicht und dementsprechend waren wir, als wir loslegen wollten uns Marktdaten besorgen, total schwierig oder total teuer. Die Deutsche Börse hat uns damals eine Standleitung angeboten für eine 5-stellige Summe. Das war nicht drin im Budget, sozusagen, und auch hat auch nicht ganz dem Mindset entsprochen und dann quasi was ausführen zu wollen. Interactive Brokers ist so ein Anbieter, der quasi aus den USA oder der hier auch in Europa aktiv ist. Und das, was die an Schnittstellen angeboten haben, das hat einfach nicht dem entsprochen, was wir erwartet haben. Und so haben wir losgelegt und uns mit diesem Problem beschäftigt. Und dann haben wir mit anderen Leuten in der Community gesprochen und die haben uns eigentlich zu verstehen gegeben, hey, wir haben das gleiche Problem. Und gab es so einen Reddit-Thread, den ich gelesen habe. Und in diesem Thread wollte jemand eben sagen, hey, ich will hier eine kleine Applikation bauen für mich, ich suche eine API, ich sitze hier in Europa. Und dann haben so 5 Leute runter kommentiert, ja, das geht nur in den USA, das geht nicht, das funktioniert nicht, kannst du sein lassen. Hat die Person einfach aufgegeben. Und das war für mich das so ein bisschen, das hat sich sehr ungerecht angefühlt, weil wenn es in den USA so einfach möglich ist, was ist der Grund, warum es hier nicht so funktioniert? Und so haben wir losgelegt mit der Hypothese und mit dem quasi Feedback, was wir auch von anderen Developern aus der Community bekommen haben und haben einfach mal einen ersten MVP auf die Beine gestellt und der konnte, ja, also ein bisschen das, was wir heute als unsere Paper-Umgebung haben, das heißt einfach mal alles simulieren und das hat mega Zuspruch gefunden und den haben wir für 50 Nutzer ausgelegt und dann waren irgendwie so schnell 500 drauf, dass der quasi auseinandergefallen ist, weil wir damit überhaupt nicht gerechnet haben und das hat dann so ein bisschen den Kickoff gegeben, weil dann sind wir ins Fundraising reingeraten und bevor wir uns versehen konnten, standen wir dann da mit Kernum und System One an unserer Seite. Und
ein paar Millionen auf dem Konto.
Ja, ich glaube, das war quasi die erste und die war total wichtig, einfach um das Ganze hier richtig institutionell zu machen und die Erfahrungen reinzuholen, die man braucht, um so ein Produkt zu bauen. Weil es ist ja nicht E-Commerce oder nicht Consumer, wo move fast, break things, sondern das ist eine andere Notion und das wissen wir auch und das nehmen wir sehr, sehr ernst, weil am Ende haben wir ein sehr großes Vertrauensverhältnis, was unsere Kunden uns entgegenbringen. Und unsere Mindestanforderung ist, das dem mal gerecht zu werden, wenn nicht sogar noch einen Ticken weiterzugehen und unsere Kunden wirklich zu begeistern, denen zu sagen, hey, wir denken hier mit, wir versuchen euch das Leben einfacher zu machen. Und ja, das war so ein bisschen unsere Nische, die wir für uns gefunden haben. Und da hat sich auch keiner für interessiert. Wenn wir mit Leuten drüber gesprochen haben, dann war das nicht, oh, wie offensichtlich, da werde ich mir auch mal drauf kommen sollen, sondern es war cool, interessant. APIs sind auch bei uns auf unserer Strategie, aber das jetzt mal so direkt zum Developer zu bringen, das war jetzt bei niemandem so im Fokus und so, glaube ich, konnten wir uns da ganz gut positionieren und einfach mit vielen Nutzern sprechen und haben eben viel Frustration, viel Probleme gehört und gesehen und daraus hat sich dann die erste Version der API entwickelt, die wir jetzt live haben und die in der Developer-Community auf sehr gute Resonanz stößt und das müssen wir jetzt einfach ein bisschen weitertragen.
Wie seid ihr zu dem Schluss gekommen, dass das tatsächlich quasi auch eine genügend große Zielgruppe erreichen kann? Weil ich meine, das ist ja für VCs wichtig, dass sie sagen, okay, das ist jetzt nicht nur ein netter Service für ein paar Entwickler in Europa, sondern das ist kann potenziell ein riesengroßes Ding werden. Wie seid ihr zu dem Schluss gekommen, dass das trotzdem möglich ist?
Also ich glaube, wir sind nicht zu dem Schluss gekommen. Ich glaube, man kann, wenn man sich die Zahlen anguckt, es gibt irgendwie mehr als 1 Million professionelle Entwickler in Deutschland. Wenn man quasi Daumenrechnung 15% von denen, quasi wie auch der Durchschnitt in der Bevölkerung ist, investieren, dann sind das 150.000. Das ist natürlich nur der erste Baustein. Ich glaube, was spannend war und was Teil unserer These war, ist halt, darum kümmert sich keiner. Wir kümmern uns darum und wir können uns krass darauf fokussieren. Und einer unserer Business Angel, der Jens, der hat mal damals zu mir gesagt, quasi, Max. Ihr seid der Market Leader. Ja, wir sind halt doch die Einzigen. Deswegen ist das, aber in,
erster und letzter.
In sich, ja, hoffentlich. Aber in sich, die, ich glaube, der Punkt ist vielmehr, okay, wo führt einen das hin? Und ich glaube, wenn du dir so ein Stripe, so ein Twilio anguckst, dann ist eben genau dieser radikale Fokus gewesen, auch Marketer und DriveWeb, dieser radikale Fokus gewesen, der eben angefangen hat, in der Community zu resonieren. Und am Ende, der Tobi Lüttke bei Shopify hat auch als Developer angefangen und irgendwann wahrscheinlich mal Stripe angebunden. So, heute sind das beides unfassbar große Organisationen, die total viel Volumen bringen. Und das ist die ähnliche These, die wir auch haben, dass aus dieser Notion, du quasi willst dein eigenes Problem lösen, das meistens Indikator dafür ist, dass andere dieses Problem auch haben. Und wenn du ein Produkt daraus baust, wenn du in der Lage bist, quasi da was zu kreieren, und das ist, glaube ich, Software-Developer so ein bisschen als der Architekt unserer Zukunft, dann ist es, glaube ich, ein sehr, sehr spannender Punkt, der einen sehr großen Multiplikatoreffekt haben kann. Weil am Ende wissen wir auch, dass mit den quasi 6 Millionen Entwicklern, die es hier in Europa gibt, das ist ganz nett, aber das ist nicht der Gamechanger, sondern das ist das Fundament, auf dem wir bauen, und das sind die ersten, um die wir uns kümmern, denen wir dann gemeinsam die nächsten Schritte gehen und deren Kreativität, deren Visionen wir ermöglichen wollen. Und das wird dann, glaube ich, ein Multiplikator sein, der deutlich größer ist als die Zielgruppe und der dann auch, um quasi eine Frage zu beantworten, dem VCs die Confidence gegeben hat, dass das hier eine lange Reise ist, aber dass der erste Schritt ist, der sehr fokussiert, sehr klar ist, und mit dem dieser Dominanz dann quasi sich andere Bereiche anzuschauen, glaube ich, ein ganz spannender quasi Engel auf diesem Markt ist, wo es ja auch andere Player gibt, die da vielleicht eher ein bisschen mehr top-down unterwegs sind.
Genau, bevor wir jetzt nochmal ins Geschäftsmodell und was sich daraus entwickeln kann, eintauchen, wäre nochmal so ein bisschen die Frage, wenn man sich im Markt umgehört hat, schon im letzten Jahr hat man immer mal wieder über euch was gehört. Ihr wart noch nicht so öffentlich unterwegs, aber nichtsdestotrotz wart ihr teilweise bei den VCs so Talk of Town. Wie ist es gelungen, quasi da aus Münster irgendwie einen Zugang zu finden und auch Investoren dazu zu bekommen, an euch zu glauben und da Geld rein zu investieren? Weil das ja so ein Eingangspunkt in die Community, in die Szene gar nicht so einfach ist.
Total. Ich glaube, also zum ersten Mal, man muss halt viele dieser Stigma ablegen. Also am Ende, ich glaube, das ist eine Sache, die Corona halt krass geändert hat. Bei uns war halt alles remote. So, das heißt, egal, ob wir jetzt in Münster oder in Buxtehude oder wo auch immer gesessen hätten, es hätte keinen Unterschied gemacht zu dem Zeitpunkt, als wir losgelegt haben. Ich glaube, vor 5 Jahren wäre das ganz anders gewesen. Das wäre deutlich komplexer geworden.
Aber ihr seid ja dann auch nach Berlin gezogen.
Genau, das ist aber, das hat so ein bisschen, das hat quasi die Gründe, warum wir nach Berlin gezogen sind, sind sehr einfach. Das hier ist halt einfach der Ort mit dem meisten Talent, der am attraktivsten für internationales Talent ist und der die größten Netzwerkeffekte hat, quasi sowohl als Gründer, aber auch als Unternehmen, um hier was richtig Großes zu bauen. Und ich glaube, wenn man auf dem Reißbrett anfangen kann, so wie wir das tun konnten, und sich dann die erste beste Stadt dafür picken möchte, dann ist Berlin wohl von der Lebensqualität als eben auch von den Möglichkeiten hier nicht schlecht. Ich glaube, München und ist dann die andere Option, gegen die man das abwägt, aber danach quasi kommt ja erstmal lange nichts und dann Köln, Hamburg und dann geht es weiter runter. Aber vor allem, ne, für eine Company wie uns, die ja sehr auf Developer-Talent angewiesen ist, ist das, glaube ich, schon ein sehr, sehr wichtiger Grund gewesen. Und zu der Eingangsfrage zurückzukommen, wie haben wir es geschafft? Ich glaube, wir waren sehr fleißig. Also ich habe Cold-E-Mails verschickt. Ich habe mir die Leute rausgesucht, die quasi passend waren und mit ein bisschen Guidance und quasi so dem, wo wollen wir hin, was sind die besten Leute, mit denen wir sprechen wollen, haben wir losgelegt. Und so haben wir angefangen mit den ersten Gesprächen und ich glaube, dann waren wir einfach sehr begeisternd und dann wurden wir, dann ist es, das ist sehr schön. Und dann wirst du halt quasi durchgereicht im guten Sinne und wir haben halt jedes Gespräch mitgenommen und war vielleicht nicht jedes gleich werthaltig. Aber so haben wir uns vorgearbeitet und einfach sehr viele Leute kennengelernt. Und dann geht's quasi so ein bisschen von, sprichst du mal mit einem Series A-Investor, der kann zwar eh noch nicht, aber das ist ganz cool. Und der schickt dich dann zu den 3 liebsten Pre-Seed-Investoren und so dreht sich das Rad dann. Und
Das war dann der erste Kontakt?
Der erste Kontakt.
Weil meist funktioniert ja sozusagen, alle sagen, Cold E-Mails lesen wir eigentlich gar
genau.
nicht.
Genau. Ne? Ja, also meine Response-Rate war jetzt auch nicht höher als 10%. Okay. Aber das ist ja ein Numbers-Game. Und wenn du dann mit, also ich glaube, ich habe 150 Stück verschickt und dann reichen 15 quasi erste Calls und dann quasi da reinzukommen und dann bist du weiterempfohlen. Ne? Jens Sapinski, der Angel Invest, war einer der ersten, bei uns committed hat. Und das ist natürlich dann sehr aktiv. Also sobald die drin waren, haben die auch einfach supported und mit uns an einem am Strang gezogen und so haben wir uns dann quasi unsere kleine Runde zusammengebaut und das hat dann nach und nach Fahrt aufgenommen und so haben wir, das war dann, glaube ich, war schon ein sehr klarer Prozess und wir haben das auch so angegangen und ich habe 3 Monate war ich mit nichts anderem beschäftigt und das war eine mega Zeit, weil es eine super Stelle war, wie so ein Mini-MBA. Stell dir vor, du hast die smartesten Leute, die quasi deine Idee challengen und konstant kannst du daran weiter iterieren Und ich glaube, es war ganz gut, dass wir mit den besten Leuten zum Schluss gesprochen haben, weil so war ich schon ein bisschen trainiert und quasi unsere Idee nochmal einen Ticken weiter feingeschliffen, was, glaube ich, auch sehr wichtig war. Und damals waren wir auch noch lange bei weitem nicht so klar, wo wir hinwollen, wie wir es heute sind, sondern wir waren sehr klar quasi, was machen wir gerade und welche Möglichkeiten gibt es da, damit aufzubauen. Und ja, so haben wir uns da reingearbeitet.
Wie war quasi euer Raster, ich meine, mit 19 zu verstehen, wer sind jetzt für dieses Geschäftsmodell die wichtigsten Leute anzusprechen? Das ist für eine Szene, die gar nicht an manchen Stellen noch gar nicht so öffentlich ist.
Das glaube ich, das hat sich krass geändert. Also für mich war es sehr zugänglich, dadurch, dass, also wir nehmen hier einen Podcast auf, ich höre sehr gerne Podcasts und dann hörst du dir halt den Deutsche Startups Podcast mal jede Woche an und irgendwann hast du verstanden, was sind die mit gutem Signaling oder nicht so gutem Signaling, und das ist natürlich immer ein bisschen Meinung bei, aber ich glaube, so kommt man dann schon ganz gut rum. Dann haben wir auf Crunchbase, haben wir uns quasi angeguckt, wer hat in den letzten 3 Jahren in deutsche Fintechs investiert, dann haben wir uns eine Liste an Business Angel Investoren gezogen und die haben dann meine Cold E-Mails bekommen. War ganz, ganz lustig, von einigen habe ich jetzt nach der Seed-Runde, quasi habe ich eine E-Mail bekommen.
Fuck, dass wir nicht geantwortet haben, ne?
Ja, es war ganz nett. Aber ja, das, also damals war es noch nicht offensichtlich, deswegen quasi habe ich da no hard feelings. Aber ja, ich glaube, bei einigen war ich schon ziemlich nervig, wenn da dann die dritte und vierte Follow-up-E-Mail reinkommt. Manchmal hat es geklappt, manchmal nicht. Ja, und so haben wir es probiert und es war sehr viel Fleißarbeit. Ich glaube, was die Lesson Learned daraus ist und was andere daraus mitnehmen können, ist, es ist halt von überall möglich und mit jedem Ressourcen, wenn man quasi Lust hat, sich da richtig reinzufuchsen und nachzugehen. Und natürlich, wir wurden auch sehr gut unterstützt und wir hatten ein paar Leute, die uns quasi ein bisschen Guidance mitgegeben haben. Wir sind noch nicht die Ersten, quasi, die aus Münster Venture Capital geraced haben. Die
Flaschen einige, Jungs, ja.
Die da quasi, glaube ich, das große Vorbild sind, auch für das ganze Ökosystem da, und auch andere, die uns gezeigt haben, dass es geht. Und dann muss man sich, glaube ich, einfach nur angucken, was sind sonst so die Leute, die einen guten Job gemacht haben, und dann versuchen, mit denen zu sprechen und ja, dann quasi alles reinzuwerfen, was da ist.
Jetzt nochmal ein bisschen zu eurem Modell. So, es gab so eine Präsentation von euch, die ich mal gesehen habe. Da gab es quasi als einen Anwendungscase, ja, jedes Mal, wenn Trump, der damals noch Präsident war, getwittert hat über irgendeine Firma, die öffentlich notiert ist, dass dann quasi das kurz analysiert wird und dann eine Kaufentscheidung getroffen wird. Das hört sich jetzt erstmal so ganz nett an, aber es ist die Frage, ob das langfristig ein sinnvoller Anwendungscase ist. Deswegen so ein bisschen die Frage, was sind so sinnvolle, in Anführungsstrichen, Beispiele für, wie man euer System dann anwenden könnte?
Ja, ich glaube, erstmal muss man ein bisschen trennen zwischen, wie kann man es quasi persönlich anwenden, wie kann man es quasi im Business-Kontext anwenden, und dann auch da nochmal zu verstehen, okay, was ist denn das Problem, was dahinter steht? Und ein bisschen, warum, ich glaube, es gibt 3 Gründe, die wir sehen, warum quasi Developer unser Produkt nutzen. Thema 1 ist, du hast halt für dich selber in deinem eigenen Investmentprozess, bist du nicht ganz so happy damit, wie manuell es abläuft, und versuchst halt ein paar Dinge zu automatisieren, ob das irgendwie quasi die Informationsbeschaffung ist, also wo steht die Aktie gerade, welche Informationen quasi noch relevant für deine Entscheidung, die dann selber aufzubereiten. Das ist, glaube ich, so der erste Punkt. Zweiter Punkt ist eben, okay, was sind Dinge, die vielleicht gar nicht möglich sind in einem manuellen Setting, die dann eben, ne, wie du angesprochen hast, ein bisschen diese Event basiert. Also ich bin nicht in der Lage, jeden Tweet von Donald Trump oder von Elon Musk zu verfolgen. Und das sind halt coole Cases, die man schön automatisieren kann und sich dann darauf basierend eine Empfehlung erzeugen zu lassen. Ob das eine gute Strategie ist, muss man im Backtesting oder muss man im Testing rausfinden. Aber zumindest das kannst du ja auch auf ganz andere Events übertragen. Wir haben einen Kunden bei uns, der fährt eine Strategie, der hat ein ETF-Portfolio, das quasi dass er monatlich reinwächst. Wenn aber bestimmte Kennzahlen, wie zum Beispiel der Volatilitätsindex, über Schwellenwerte überschreiten, investiert er halt in diesem Monat nicht in Aktien-ETFs, sondern in Anleihen-ETFs, und schichtet dann so ein bisschen sein Portfolio um. Das sind, glaube ich, Dinge, die selber, wenn man das selber macht, sehr mühevoll sind, die, glaube ich, aber ganz spannend sind, wenn man da halt einen Ticken näher ranrückt an, keiner unserer Kunden ist ein Hedgefonds oder quasi, glaube ich, kann auf dem Level mit Hedgefonds mitspielen, aber wenn man es vergleicht, dann sind die Tools, die wir denen zur Verfügung stellen, doch schon sehr spannend, weil man auf einmal deutlich näher dran ist und deutlich flexibler und deutlich mehr Informationen verarbeiten kann.
Seht ihr denn jetzt sozusagen in der Phase, in der die angelegt haben, dass sie damit irgendwie Geld verdienen, oder verbrennen die sich da alle schon schnell die Finger?
Also ich glaube, jetzt die letzten 3 Monate waren natürlich eine sehr volatile Phase, aber wir haben Kunden, die Geld verdienen, wir haben auch Kunden, die kein Geld verdienen, ich glaube, das ist ganz, also die Skala da, wo wir drin sind, und auch bei der Zeitraumbetrachtung, die wir haben mit 3 Monaten, ist das glaube ich, ein bisschen früh. Aber, und das ist das, was total spannend ist, sie bleiben bei uns, sie quasi machen eine spannende Volumen, und dadurch, dass halt, also wenn quasi, das ist ja das, was wir sehen, dass mehrere in der Lage sind, damit erfolgreich zu sein, das ist, glaube ich, das eine. Und dann ist die andere Sache eben, okay, was bedeutet das langfristig? Und wir haben Kunden, die quasi ihre eigenen Sparpläne schreiben. Und ein eigener Sparplan bedeutet ja nicht nur, dass du einfach nicht mehr am 1. und am 15., sondern dann irgendwie am 3. und am 18. investierst. Und ein eigener Sparplan kann ja eben auch bedeuten, ne, dass du es konditional machst, dass du irgendwie eine smartere Logik baust, wann du in welche quasi Bereiche gehst. Und das sind alles Dinge, die man da quasi mitmachen kann und die gar nicht so sehr auf dieses kurzfristige, quasi, okay, ich will jetzt hier mehr so ein bisschen Trading machen, sondern die eher langfristig ausgelegt sind. Genauso haben wir einfach wie eine Nutzer, die ihr eigenes Dashboard bauen, die ihre eigene Mobile-App bauen. Und da geht es gar nicht so sehr darum, okay, was sind die Performance morgen, sondern da geht es eher darum, hey, ich habe hier mein Interface, das genau die Dinge mitbringt, die ich sehen möchte, bevor ich meine Entscheidung treffe und ich kann darüber noch die Transaktion ausführen. Und das sind Dinge, die überhaupt gar nicht so sehr auf die Performance heute ausgelegt sind, sondern die viel spannender sind, quasi, okay, was löst das für ein Problem für mich? Wie macht das meine eigene Experience besser? Und was kann ich dann langfristig damit tun? Und dann
die These muss ja am Ende trotzdem sein, dass man irgendwas gefunden hat, was besser ist als der Markt.
Ja, ich glaube, das ist das eine. Oder man halt einfach Zeit gespart hat. Ne? Wenn du dir anguckst, wie viel Zeit Leute da rein investieren, quasi ihren ganzen Selektionsprozess quasi zu machen, glaube ich, ist das auch schon ein krasser Punkt, wo Zeit gespart werden kann. Am Ende, wir versprechen hier niemandem, dass er mit uns den Markt outperformen kann. Ich glaube, wir sagen halt nur, hey, du hast hier ein bisschen bessere Tools, als du da, wo du sie anderswo findest. Und wenn du die Skills mitbringst, quasi die zu nutzen, also wenn du programmieren kannst, dann kannst du dir was sehr Mächtiges bauen. Am Ende, und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, wir gucken nicht bei unseren Kunden rein, was sie tun. Wir sehen die Outputs, die sie quasi wieder an uns zurückspielen, aber was das neuronale Netz dahinter für Vorschläge liefert, das sehen wir nicht. Wir sehen nur, dass es mehr werden und dass sie bei uns bleiben, was für uns der positive Indikator ist, dass es verfängt.
Und was sind dann so die Ideen, wo ihr seht, okay, das hat jetzt Potenzial nicht nur für einen Entwickler oder Entwicklerin, sondern für ein größeres Publikum, da kann ein wirkliches Endkundenprodukt draus entstehen?
Ja, ich glaube, das sind so ein bisschen drei Sachen, die ich ganz spannend finde. Ich hatte ja schon ein bisschen von unseren Dashboards erzählt und eine Nutzerin hat bei uns ein Dashboard gebaut und das nutzen andere Kunden schon in der Community, weil das ist quasi frei zugänglich im Web. Du kannst da deinen API-Key einsetzen und dann kriegst du da dein Portfolio visualisiert. Und es muss sich nicht jeder sein.
Was ist da so besonders?
Das ist halt also besonders im Sinne von die sehr schöne Chart-Visualisierung, paar quasi Analysen, die ein bisschen tiefer reingehen als nur du besitzt hier irgendwie 20% Tesla, sondern die dann auch ein bisschen nach Sektoren aufbrechen. Und das ist einfach, also das ist ein bisschen mehr sophisticated ist. Was daran besonders ist, ist halt, du kannst quasi dein Portfolio, was du bei uns hast, quasi mit dem API-Key da einsetzen und quasi kriegst es dann visualisiert. Das ist das, was wir ja nicht bieten. Wir bauen ja keine große UX-Experience, aber andere Leute dann quasi auf unsere Plattform draufsetzen. Ich glaube, das ist spannend. Zweite ist dann Integration, wenn du quasi die API von uns mit anderen Tools connectest. Ne? Ich glaube, so ein bisschen dieser ganze Low-Code-No-Code-Trend, der ist total interessant, weil auf einmal Leute, die vielleicht also keine Developer sind, trotzdem irgendwie mit unserer API arbeiten können. Sei das über Zapier, sei das über Spreadsheets, Airtable. Gibt ja jetzt ganz viele, die irgendwie von links und rechts kommen und wo einfach, ich glaube, der durchtypische Investor dann schon immer noch aus dieser Spreadsheet-Welt kommt und wenn du das auf einmal ein bisschen besser connecten kannst oder eben dir mit ein bisschen bessere Informationen da einspeisen kannst, dann ist das schon spannend. Und der dritte Punkt ist dann eben, ich glaube, das ist das, was wir sehen, so Early Prototyping. Und eine von den Integrationen, die quasi ein Kunde bei uns gebaut hat, ist halt Telegram. Und der hat sich halt seinen eigenen Bot entwickelt, mit dem er quasi bei Telegram chattet, um darüber halt quasi seinen Trail zu initiieren. Und ich glaube, das ist zumindest meine eigene persönliche Auffassung, es gibt wenige Dinge, die so convenient sind, wie einfach zu texten, was ich haben möchte. Und ich weiß, ich möchte irgendwie zwei Paar Socken haben, dann kann ich hier irgendwie die schon mit Charles im E-Commerce bestellen. Und wenn ich weiß, ich möchte zwei Shares Apple haben, dann geht es ja quasi nur noch darum, was ist eigentlich die einfachste Art und Weise, diesen Kauf zu initiieren. Und da anstatt irgendwie deine eigene UX und deine eigene App zu bauen und ist natürlich die Möglichkeit, mit Telegram zu prototypen, viel, viel schneller. Und ich glaube, das ist ganz spannend, weil dadurch, dass es halt bei uns so so niedrig die Einstiegshürde quasi, du kannst dich jetzt ohne Kreditkarte, ohne KYC bei uns registrieren, um halt in der Paper-Umgebung zu bauen und du kannst quasi gucken, ist das was fliegt für mich, um dann halt tiefer reinzugehen. Ich glaube, das ist schon sehr spannend, einfach um mehr Use Cases zu ermöglichen. Am Ende, das ist was das Interessante ist, die 90% von den Dingen, die wir in 5 Jahren sehen, sind heute noch nicht da und wir wissen noch nicht, was sie sind. Wir wissen nur, dass wir hier die Building Blocks zur Verfügung stellen müssen, damit andere Leute drauf kommen. Und ich glaube, das ist das Pattern, was sich immer wieder wiederholt hat. Und das werden wir hier genauso sehen. Und wenn du die USA guckst, dann siehst du ja da schon ganz, ganz andere Use Cases oder ganz spezifische.
Was sieht man da zum Beispiel dann?
Ich glaube, es gibt, also einfach nur drei Beispiele. Options.io, die machen nur Optionshandel und da gibt es gar nichts anderes. Und da haben die halt quasi auch dementsprechend die Tools für gebaut, die ihren Kunden dabei helfen. Das zeigt halt einfach nochmal, wie du dann das nochmal vertikal in diesen Markt ausschneiden kannst. Zweites Thema, ich glaube, die Art und Weise, wie Gen Z Investment konsumieren möchte, ist anders. Sowohl von den Beträgen quasi oder von den, als auch von den Themen, die relevant sind. Wenn man sich da die Produkte anguckt, die aufpoppen, dann spielen die entweder mehr Social, also das nicht gar nicht so sehr dieses Copy-Trading, was man so von eToro kennt, sondern Social im Sinne von mit anderen Leuten oder mit anderen quasi Freunden übersprechen.
Das ist aber Public, glaube ich, teilweise so ein bisschen.
Public, Common Stock, genau. Und dann eben dann so ein bisschen Composer ist ein anderes Tool, was aus den USA kommt, die halt dann Low-Code-mäßig die erlauben zu sagen, quasi, wenn Tesla 10% fällt, dann kaufe Volkswagen. Keine Ahnung, ist jetzt vielleicht nicht die beste Strategie, aber ein bisschen, du kannst eine Logik schreiben und die quasi übersetzen das für dich in Code und dann quasi kann der ausgeführt werden. Das sind halt Produkte, die glaube ich, ganz interessant sind, die wir hier in Europa noch nicht haben, die aber, glaube ich, wenn sie ein Problem lösen für Nutzer oder für eine Zielgruppe, kommen werden, wenn die Infrastruktur einfacher zugänglich ist.
Die Werbung.
Wir machen eine kurze Unterbrechung für unseren Werbepartner Liquid. Viele von euch werden es kennen, das Streben nach Selbstoptimierung und dem ständigen Drang, sich weiterzuentwickeln. Die hohen Anforderungen an sich selbst übertragen sich auch oft auf andere Bereiche des Lebens. Umso spannender ist es, dass viele erfolgreiche Menschen nicht denselben Anspruch bei ihren Finanzen entwickeln. Wer aber kein Anlageprodukt von der Stange, sondern hochwertige, maßgeschneiderte Anlagelösungen und einen persönlichen Ansprechpartner sucht, sollte einmal bei Liquid vorbeischauen. Liquid ist ein moderner Vermögensverwalter auf Family Office Niveau. Spezialisiert darauf, Anlegern einen exklusiven Zugang zu Anlagelösungen zu bieten, die bisher nur Großanlegern zur Verfügung standen. Mit Liquid erhaltet ihr nicht nur Zugang zu erstklassigem Wealth Management, sondern auch zu den weltweit führenden Venture Capital und Private Equity Fonds. Wer sich jetzt eben ertappt gefühlt hat und seine Finanzen weiterentwickeln möchte, bekommt hier seinen Reminder, sich einen Moment Zeit zu nehmen. Alle Infos und ein erstes persönliches Gespräch bekommt ihr auf www.liquid.de/ffwd.
Werbung Ende.
Glaubt ihr denn auch daran, dass das praktisch in andere Produkte integriert wird? Also ich meine, die Neobanken ist offensichtlich, die arbeiten dran. Aber es ist ja auch bei anderen Sachen noch denkbar, Cashback-Produkte, wo dann quasi der Cashback in Aktien investiert wird. Was Willwitz so ein bisschen versucht hat, kann ja theoretisch auch bei Zalando oder About You oder irgendwo eingebunden werden.
Ja, ich glaube, es gibt ganz verschiedene Ausprägungen und ich weiß nicht, was das Beste für quasi uns als Gesellschaft ist oder für, ich glaube, das Wichtige ist halt, dass, um nachhaltig quasi stärker werdende Aktienkultur zu haben hier, die ich langfristig für gut halte, weil einfach da einige Werte mitschwingen, sie langfristiges Denken auf einen 10-Jahres-Horizont zu überlegen, glaube ich, schadet niemandem, sich richtig mit Sachen auseinanderzusetzen, die Ownership, die man hat, wenn man, glaube ich, Zalando-Aktionär ist, und sich dann nochmal zweimal zu hinterfragen, ob quasi die nächste Retour wirklich das ist, was man machen möchte, oder ob man vielleicht eher ein bisschen besser bestellen möchte, was man braucht, wenn man eben sieht, dass das quasi einen positiven Effekt auf das Ergebnis hat. Glaube ich, das sind schon spannende Punkte. Ob Zalando jetzt quasi in seiner eigenen Experience seinen Kunden quasi Loyalty-Shares geben soll, oder ob quasi der Cashback bei Zalando quasi dann darüber kombiniert werden muss, das weiß ich nicht. Weiß ich nicht, inwiefern das quasi spannend ist. Ich glaube, es gibt schon einige Love-Brands, so eine BVB-Aktie. Ich glaube, die BVB-Fans, die fänden das schon ziemlich cool, wenn das irgendwie ein Ticken kombinierter oder integrierter wäre. Muss man dann, glaube ich, sich anschauen, Case by Case, ob das was ist, was Sinn ergibt. Was spannend ist, glaube ich, alle, die in irgendeiner Form schon heute im Kontakt mit Geld oder mit einer Wallet sind, ihnen diese Möglichkeit zu geben. Und das sind ja nicht nur Neobanken, es gibt ja ganz viele andere Produkte, die sich, ne, Cashback ist ein Thema, aber auch andere Investmentplattformen, die sich darum drehen und denen die Möglichkeit geben, zu diversifizieren oder quasi dann neue Assetklassen für sich anzubinden, ist glaube ich, schon sehr spannend.
Was könnte das dann zum Beispiel sein?
Ich glaube, ein Fall, also um bei dem sehr konkreten Thema Aktien zu bleiben, ich glaube, eine Sache, die sehr spannend ist, ist eben darüber nachzudenken, okay, ne, jeder von uns hätte einen Steuerfreibetrag. Nicht alle wissen, dass sie einen Steuerfreibetrag haben. Das heißt, anzusetzen bei diesen Anbietern, die diese Information haben, und quasi zu sagen, hey, lieber Nutzer, wenn du hier deine Steuererklärung ausfüllst, und ich glaube, da gibt es ja eine ganze Reihe von Anbietern, die das machen, du nutzt deinen Steuerfreibetrag nicht voll aus oder du nutzt ihn gar nicht aus, ist das nicht vielleicht was du tun möchtest? Und by the way, wenn wir dir bei der Steuerrückerstattung helfen, können wir ja quasi auch einen Teil dieses Geldes direkt da reinschieben und direkt quasi gemeinsam mit dir daran arbeiten, dass du langfristig dieses Habit baut. Und ich glaube, das Spannende ist halt dran, warum löst es ein Problem für den Kunden? Ja, der Kunde ist ja da, um bei dieser Lösung quasi steueroptimierter vorzugehen, scheint also quasi mit dem zu matchen, was er machen möchte. Auf der anderen Seite, ich glaube, das ist halt was man ganz gut sehen kann, ist, dass wenn du einmal ein Depot hast, das schon ein sehr sticky Produkt ist und dass es halt helfen kann, auf dieses Kernprodukt einzuzahlen, indem es halt einfach dafür sorgt, dass A, einen Grund gibt, warum man irgendwie einmal im Monat einen Touchpoint haben sollte und B, weil es halt nicht ganz so, oder weil es dann einfach dazu führt, dass man im Top of Mind bleibt. Ich glaube, das ist für ganz viele B2C-Fintech-Marken ganz wichtig, die halt jedes Mal um Kunden kämpfen. Und das ist auch sowas wie ein Finanzguru, die ja deiner Haushalt so ein bisschen deiner Finanzplanung helfen. Ich glaube, ganz viele Player, die da unterwegs sind, für die es total Sinn ergibt, sich darüber Gedanken zu machen, weil sie damit einfach ihr Stickiness erhöhen können, was ihnen am Ende hilft, auf ihr Kernziel quasi ihr Produkt einzuzahlen und was am Ende, glaube ich, auch für eine Zahlungsbereitschaft sorgt. Also unabhängig davon, dass quasi, also Zahlungsbereitschaft quasi für uns unseren Service bereitzustellen, weil sie bereit sind, quasi dafür was auszugeben, anstelle halt von irgendwie Marketing, Customer Reactivation. Und ich glaube, da habt ihr euch sehr intensiv auseinandergesetzt, wie hoch oder wie teuer es ist, heute so einen B2C-Kunden zu akquirieren. Quasi, wenn man daran arbeitet, die man schon hat, vielleicht ein bisschen Engage statt zu machen, indem man ihnen mehr Produkte zur Verfügung stellt, ist, glaube ich, eine sehr spannende Strategie, sich dann eben die 30, 40 Euro, die man im nächsten Jahr für die Reactivation zahlen muss, zu sparen.
Wie seht ihr da eure Rolle? Weil natürlich könnt ihr jetzt den Leuten nicht vorgeben, was sie machen. Auf der anderen Seite müsst ihr ja auch, sage ich mal, die Kreativität mancher Marken erstmal, dass sie überhaupt auf die Idee kommen zu sagen, hey, das ist ein Produkt, was wir nutzen könnten, quasi zu wecken.
Ja, ich glaube, da hast du einen Punkt angesprochen, der für uns jetzt in den nächsten 12 Monaten sehr wichtig sein wird. Auf der einen Seite eben viele von diesen rohen Ideen, über die wir gerade sprechen, mal einen Use Case runterzubrechen, mal auch zu überlegen, okay, wie kann so ein Business Case dahinter aussehen, warum ergibt das Sinn und das sehr klar zu formulieren und dann mit eben, wenn wir so einen Use Case identifiziert haben, dann mal mit allen von diesen Unternehmen ins Gespräch zu gehen und zu gucken, was sagen deren Kunden und was sagen die dazu und wie würden die das bauen wollen, um dann eben gemeinsam zu suchen, daraus eine Produktvision zu entwickeln, die sie quasi in ihrer UX implementieren müssen und die dann kompatibel ist mit der Infrastruktur, die wir bereitstellen. Das ist, glaube ich, ein Teil unseres Go-to-Market-Jobs, den wir machen müssen und auch der Education, weil wir können uns nicht darauf verlassen, dass quasi immer mehr Entwickler zu uns kommen und die dann schon irgendwie ihren tollen Use Case mitbringen, sondern das ist was, wo wir aktiv reingehen müssen, weil wir sind ja die uns am meisten damit auseinandersetzen. Ich kann ja schlecht von jemandem erwarten, der quasi Steuern oder Cashback in seinem Tagesgeschäft macht, dass er schon weiß, irgendwie wie die nächsten Investmentlösungen aussehen sollen. Ich glaube, das ist was, wo wir uns hinsetzen müssen, wo wir Klarheit finden müssen, okay, was könnte so ein spannender Use Case sein, um dann eben mit Kunden und Unternehmen zu sprechen, um das halt weiter zu schärfen und dann eben zu sagen, okay, guck mal, das ist ein Use Case, den können wir machen und so und so und so wird der aussehen, um den dann quasi gemeinsam in die Umsetzung zu bringen.
Ihr habt jetzt gerade 15 Millionen bekommen, unter anderem von Lakestar und Lightspeed für so eine frühe Phase schon sehr, sehr viel Geld. Wenn man sich jetzt so euer Geschäftsmodell anguckt, stellt sich so ein bisschen die Frage, ihr müsst ja gerade keine B2C-Kunden akquirieren, was teuer ist, wofür man viel Geld braucht. Ihr kriegt dann bei den Trades auch noch diese Rückvergütung. Warum braucht ihr in dieser frühen Phase eigentlich so viel Geld, mal andersrum gefragt?
Den Spieß rumgedreht. Ich glaube, es ist ein wichtiges Zeichen. Und zwar ein Zeichen dafür, dass, also vor allem in diesem Markt, wo es eben sehr viel um Vertrauen geht, dass wir sagen können, okay, die nächsten 5 Jahre, wir sind hier, wir gehen nicht weg und wir lösen dieses Problem. Und das ist sehr wichtig gewesen für unsere Community.
Aber warum sich auch für die VCs wahrscheinlich schon einen Plan für 18 Monate und nicht für 5 Jahre geschrieben.
Ich glaube, es gibt sowohl als auch, sowohl den Plan für die nächsten Monate als auch den Plan für die nächsten Jahre. Ich glaube, erstmal ist es wichtig, ne, warum was waren die Objectives, die wir dabei verfolgt haben. Das Zweite ist, dass das Produkt, was wir bauen, das braucht seine Zeit. Und ich glaube, das ist jetzt, damit haben wir mehr als genug Runway, um eben uns die Zeit zu nehmen, das hier auch richtig zu machen und dann quasi nicht zu früh wieder rausgehen zu müssen. Das ist ein strategisch wichtiger Aspekt gewesen. Der nächste ist dann eben, dass wir natürlich auch hier weiter in, genau wie du angesprochen hast, die Use-Case-Entwicklung, das Team investieren wollen. Und das nun mal einfach quasi, zumindest in dem Markt, in dem wir uns Ende letzten Jahres befunden haben, sehr teuer war. Und ich glaube, das wird sich jetzt nicht verändern, weil quasi großartige Leute immer noch quasi sehr begehrt und rar gesät sind. Und ich glaube, da muss man ein gutes Umfeld für schaffen. Und das waren die Punkte, die bei uns dafür geführt haben, zu sagen, okay, dann nehmen wir die Möglichkeit jetzt mit und versuchen das hier, versuchen uns hier in eine gute Position zu stellen. Und ich glaube, in Hindsight, wenn man sich jetzt quasi das Marktumfeld anguckt, dann wäre auch einfach, glaube ich, ziemlich gutes Timing gehabt und ziemlich viel Glück gehabt. Und das gehört manchmal dazu.
Meinst du, dass es jetzt noch schwieriger wäre?
Dass ich glaube, jetzt gerade in dem Timing oder in dem Markt, wo wir gerade sind, wäre das, glaube ich, deutlich schwieriger, einfach weil so viel Unsicherheit gerade drin ist im Markt, die Ende sich Ende letzten Jahres schon deutlich mehr gelegt hatte.
Und er hatte das Ende letzten Jahres schon eingetütet, oder?
Genau, mhm.
Okay, und wo wollt ihr mit diesem Geld dann in den nächsten Monaten konkret hinkommen?
Konkret ist es, die API in den Markt zu bringen und das gesagt, wir akquirieren keine B2C-Kunden. Natürlich wollen wir unsere Developer-Community wachsen lassen und das ist schon ein Investment, auch einfach Präsenz zu zeigen. Und da geht es jetzt nicht darum, irgendwie auf Stack Overflow oder GitHub ein paar Banner-Ads zu schalten und zu hoffen, dass darauf jemand reinkommt, sondern in hochwertigen Content zu investieren und in gute Partnerschaften zu machen mit Leuten, die da unterwegs sind. Das ist das eine. Das ist für uns quasi eines der 12-Monats-Ziele. Das andere ist, uns eben quasi näher in das B2B-Thema zu bewegen und da quasi mit Companies und Kunden zu sprechen und da weiter konkret auch zu quasi in der Go-to-Market und dann quasi Business-Phase zu gehen, aber eben auch dann quasi jetzt in der Produktphase und da die nächsten Meilensteine in unserer Plattform zu gehen. Und das ist quasi was das Geld uns ermöglichen wird und natürlich das Team wachsen zu lassen, hier einfach mehr Expertise ins Haus zu holen.
Wie geht's dir persönlich so damit, dass du jetzt da 15 Millionen auf dem Konto hast, eine enorme Verantwortung, Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter, die jetzt vielleicht auch extra für den Job nach Berlin ziehen, Leute, die über euch traden, auch eine große Verantwortung, es geht um Geld. Wie geht's dir damit persönlich?
Zum ersten Mal ist es ein Mega-Zeichen von Wertschätzung und von Vertrauen. Und dafür bin ich sehr dankbar, weil das nicht selbstverständlich ist. Und sowohl das Vertrauen von unseren Kunden, als auch hier vom Team, als auch von unseren Investoren, ist, was mich sehr dankbar macht, einfach die Möglichkeit zu haben hier. Persönlich ist es super, super spannend, gerade in der Phase, weil es so viel zu lernen gibt und so viel zu tun. Und dann geht es eben darum, die richtigen Schritte zu unternehmen. Ich kann das hier nicht alleine wuppen, das möchte ich auch überhaupt nicht. Und deswegen quasi die Erfahrung reinzuholen, das Geld quasi, das ist nicht mir und auch nicht zu meinem Verfügung, sondern zur Verfügung dafür, dass wir ein gutes Produkt und eine gute Company bauen. Und deswegen auch fürs Team ist es natürlich ein wichtiges Zeichen, dass man hier so viel Vertrauen reinbringen kann. Mich persönlich stresst das nicht so sehr, sondern ich glaube, ich versuche sehr in dieser Herausforderung aufzugehen und die jeden Tag anzunehmen und jeden Tag quasi uns einen kleinen Schritt in die richtige Richtung zu bewegen und einfach gute Strukturen und Prozesse zu bauen, die dabei helfen. Denn am Ende wird hier nur als Team erfolgreich sein können und so müssen auch alle incentiviert sein. Und das ist mir sehr, sehr wichtig, dass jeder, der hier quasi richtig dazukommt, auch entsprechend an der Upside partizipiert. Denn das ist am Ende das, was hier uns vereinen soll und was dazu führen soll, dass wir hier langfristige Entscheidungen treffen und auch langfristige Investments tätigen.
Aber es ist nicht so, dass du irgendwie manchmal morgens aufwachst und denkst so, fuck, wo bin ich hier gestern noch an der Uni und jetzt hier eine enorme Verantwortung?
Mega, es ist klar, es ist eine Riesenverantwortung und es ist schon sehr fordernd und ich würde sagen, ich würde mich jetzt nicht als Leistungssportler bezeichnen, aber es ist schon mental auch eine große Last und die Verantwortung ist real. Und ich versuche mein Bestes zu tun, damit Menschen möglich ist, damit herzugehen. Und ich glaube, das ist sicherlich eine Motivation hier, dass ich aufgrund dessen, dass ich noch nicht so viel gesehen habe, vielleicht noch mal eine extra Meile gehe und dann quasi nochmal vielleicht eine halbe Stunde länger irgendwie hier bin, um zu gucken, dass wir es gut machen. Das ist dann immer schon eine sehr erschöpfende Woche. Und wenn ich dann quasi am Freitagabend hier aus dem Office gehe, dann brauche ich schon meine 12 Stunden Schlaf, um dann irgendwie auch wieder richtig recovered zu sein und quasi da rein zu starten. Aber es ist halt viel mehr, mein Großgefühl ist eher, dass ich meinen Traum leben darf und ich muss mich quasi zweimal die Woche kneifen, um zu gucken, dass das hier auch wirklich echt ist, als dass ich jetzt morgens aufwache und sage, okay, ich habe Angst. Am Ende, wenn man hier sowas macht, dann muss man schon quasi ein bisschen, oder muss man schon sehr großes Spaß dran haben, Risiko einzugehen und quasi quasi eine große Wette zu machen und das habe ich. Und deswegen ist das für mich gar nicht so sehr mental gar nicht so sehr ein Punkt. Was wichtig ist, ist, dass man sich gute Support-Systeme baut. Ich hatte ja schon von meinen Freunden erzählt, die eben auch ähnliche Sachen machen und ich glaube, die haben einfach sehr viel Empathie für die Situation, in der ich bin und also als Investoren, für die das ja auch nicht zum ersten Mal so ist, dass quasi sie jemanden in dieser Phase erleben, als auch für quasi die anderen Senioren, Leader, die wir hier im Team haben. Matthias, der irgendwie mehr als 10 Jahre schon so ein Tech-Leadership macht, der weiß halt, wie es läuft und da kann ich mir sehr viel von abgucken. Flo, der von Klarna dazu gekommen ist, der hat schon mal ein gutes Produkt gemacht. Da geht es jetzt nicht darum, dass sie hier von mir erwarten, okay, ich zeige, wo es lang geht, sondern es geht eher darum, dass ich viel Verantwortung abgebe und viel Vertrauen reingebe, die Ressourcen zur Verfügung stelle, dass wir es hier gemeinsam machen können. Und so haben wir das ganz gut aufgeteilt und jetzt geht es darum, natürlich dieses Team weiter wachsen zu lassen und da auch jemand im Finance- und Ops-Bereich dazu zu holen, der ein bisschen hilft, das Ganze zu verwalten, ist dann auch ein Schritt in die Richtung.
Eine Roadblock für euch als junge Firma war ja, dass einer dein Mitgründer ausgeschieden ist, was ja, da hatten wir auch schon drüber gesprochen im Vorgespräch, was ja für manche Firmen schon dazu führt, dass die Firma zerbricht und es nicht mehr weitergeht. Erstmal die Frage, was war der Grund, dass Marcel da rausgegangen ist und wie habt ihr das auch gelöst?
Ich glaube, du hast ja schon angesprochen, dass einige Firmen gehen dran kaputt und das ist was, wofür ich Marcel sehr dankbar bin, dass wir es hier harmonisch lösen konnten. Und wir wollten immer an den gleichen Ort. Ich glaube, wir haben uns einfach, oder wir haben uns in der Methodik und der Weise, wie wir da hinkommen wollten, unterschieden. Und das hat eben zu Friktion geführt. Und da haben wir versucht, gemeinsam verschiedene Wege zu finden, wie wir das lösen können. Und haben eben gemerkt, okay, am Ende dieses Prozesses, es klappt halt nicht. Und dann haben wir uns gemeinsam dafür entschieden, dass wir hier eine klare Lösung finden fürs Team und für die Firma. Und das, was wofür ich ihm sehr dankbar bin, dass wir das so gemeinschaftlich lösen konnten am Ende, weil das hat eben nur in einem kooperativen Setup funktioniert und nicht in einem kompetitiven. Und das zeigt auch quasi, wie viel Vertrauen er darin hat, dass quasi wir mit dem Team hier in der Lage sind, das zu wuppen. Natürlich ist es trotzdem, und da nochmal auf den persönlichen Aspekt zu kommen, eine Situation gewesen, die habe ich mir so nicht gewünscht. Und denn das ist am Ende der so ein bisschen die Wunscherzählung, das, was man gerne lesen will, quasi zwei jung angefangen und dann quasi gemeinsam aufgebaut, gemeinsam dann gewachsen. So ist es leider nicht gekommen. Und da glaube ich, das liegt daran, dass wir beide ein paar Fehler gemacht haben und, glaube ich, viel daraus mitnehmen konnten. Und ich hoffe und ich weiß, dass er das beim nächsten Mal, glaube ich, genauso wie ich, besser machen wird. Und deswegen hat sich das dann für uns, als wir es dann quasi im letzten Jahr diesen Prozess durchgegangen sind, war schmerzhaft, aber das ganze Team hat dann quasi mitgezogen und quasi sich hier nochmal reingelehnt, was dann dazu geführt hat, dass wir dann doch letztes Jahr mit einem quasi ganz, glaube ich, ganz guten Erfolgserlebnis abschließen konnten. Aber es war nicht einfach und ich bin sehr, sehr dankbar für alle, die uns dabei unterstützt haben.
Du hast jetzt quasi mit den erfahrenen Leuten im Management, hast du dir quasi so ein bisschen neues Gründungsführungsteam gebaut dann?
Ja, ich glaube, so kann man das sagen. Und wir sind ja damit noch lange nicht fertig. Ich glaube, es gibt auch noch ein paar Dinge, die wir uns hier auf die Fahne schreiben müssen, die wir einfach besser tun wollen. Und ich glaube, die Diversität ist ein Thema. Und dann noch mehr Erfahrung aus dem Fintech reinzuholen. Klarna ist eine gute Brand, aber ich glaube, da gibt es noch ein paar andere, die hier einen guten Job gemacht haben. Das wird auch weiterhin wichtig sein. Und am Ende ist es eben genau dieses Team, was es eben braucht, um das erfolgreich zu machen. Denn am Ende davon lebt es ja, gute Diskussionen, verschiedene Meinungen, die aus verschiedenen Erfahrungen, verschiedenen Herkunft kommt, an einen Tisch zu bringen und dann gemeinsam zu legen, okay, was ist das Beste für unseren Kunden? Denn das ist nicht immer das eine und das Klare. Und so haben wir da jetzt, glaube ich, ein ganz gutes Setup gefunden, in dem wir uns schnell bewegen können. Das natürlich auch viel einfacher macht, wenn man auf die Best Practices von anderen zurückgreifen kann. Mhm.
Alles klar, als letztes würde mich noch interessieren, du hast Trade Republic schon als sozusagen große, wichtige Firma in diesem Trading-Bereich erwähnt. Mit Creandum habt ihr ja auch einen quasi gleichen, sozusagen frühen Investor, der an euch geglaubt hat. Steht ihr da so ein bisschen im Austausch oder mit Christian Hecker?
Also quasi Berlin ist jetzt nicht ganz so groß, dass man sich nicht über den Weg läuft wir kennen da ein paar Leute, aber es ist jetzt nicht so, dass wir im direkten Austausch stehen. Ich habe schon quasi am Anfang gesagt, dass ich sehr großen Respekt davor habe, was sie aufgebaut haben und ich glaube, das ist ein wichtiger Schritt und jetzt wird es super, super spannend zu sehen, wie sie sich international durchsetzen werden. Ich glaube, sie haben ein sehr, sehr gutes Produkt und da auch quasi also definitiv in Europa ganz, ganz vorne mit dabei und jetzt wird sich es eben in der Execution glaube ich, entscheiden, wie das können wir uns jetzt hier anschauen und davon lernen. Ich glaube dann ne, auch ein Scalable, auch ein Bugs und ein Free Trade, da kann man dann, glaube ich, ganz gut gucken, wie sowohl eben so eine internationale Expansion funktioniert, aber eben auch, wie es dann aussieht, wenn sich mal drei, vier dieser dann doch gewisserweise ähnlichen Produkte in einem Markt befinden und was es dann für die Kundenstruktur zu tun hat. Am Ende, ich glaube, wir ziehen hier alle am gleichen Strang, wir wollen alle dass mehr Menschen investieren und dass sie das mit besseren Produkten machen können. Und das ist das, was uns, glaube ich, alle vereint und dementsprechend wir gucken da nicht so sehr nach links und rechts, sondern wir sind sehr fokussiert darauf, was wir hier vor uns haben. Und wenn wir das hinkriegen, dann können wir einen Beitrag dazu leisten, zu dem, was wir alle machen wollen.
Werdet ihr nicht eines Tages auch um bestimmte große Accounts dann konkurrieren? Ich meine, Bitpanda zum Beispiel macht jetzt ja so für N26 dann das Krypto-Trading. Das heißt, auch diese großen Neobroker werden ja im Zweifel gucken, ob sie nicht irgendwann für bestimmte Anbieter dann die Trading-Funktion zur Verfügung stellen.
Ja.
Da werdet ihr ja sicherlich irgendwann um größere Accounts konkurrieren.
Ich glaube, das ist unausweichlich, dass irgendwann, also zum ersten Mal ist es, glaube ich, ein großes Achievement, wenn wir es schaffen, auf der gleichen Shortlist wie ein Bitpanda oder wie andere zu stehen. Und dann werden wir das Beste tun, dass wir dann quasi einen compelling Case für die zukünftigen Kunden darstellen können. Und dann ist es, das ist ja das Schöne an dem Markt, quasi Wettbewerb macht einen besser und das führt dazu, dass man das dann wirklich auch hoffentlich die Firma gewinnt, die das beste Produkt anbietet. Und da unterscheidet sich ja schon so ein mit Panda ein Ticken von uns in der Art und Weise, wie sie das strukturiert haben, auch rechtlich. Und da gibt es ja auch ein, zwei andere noch im Markt, die dann auch nochmal einen anderen Enkel drauf haben. Und deswegen ist das, glaube ich, wie du schon richtig gesagt, wird das passieren. Aber wir freuen uns drauf, weil dann, wir wollen uns hier mit den Besten messen und ich glaube, die sind hier schon mit ganz vorne dabei in Europa.
Alles klar. Dann vielen Dank für deine Zeit, Max.
Sehr, sehr gerne.
Bis zum nächsten Mal bei Finance Forward.
Also, bis dann.
Ja.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.